Wir haben Tradition, dass wir am ersten Sonntag vom Jahr die Jahreslosung predigen. Das Jahr ist es aus dem Lukas 6, 36. Seid barmherzig, denn wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist ja von den Herrenhuter Brüdern gemeint. Das ist schon noch weit über 100 Jahre, wo sie jeden Tag eine Losung rausgeben und auch eine Monatslosung und eine Jahreslosung. Und das ist jetzt die Jahreslosung. Seid barmherzig. Das ist eigentlich aus der Bergpredigt, wie sie im Lukas-Evangelium aufgeschrieben ist. Die klassische Bergpredigt ist im Matthäus, aber im Lukas hat es auch Ausschnitte. Es ist nicht ganz genau gleich, aber gewisse Ausschnitte aufgeschrieben. Und das ist jetzt einer von diesen Abschnitten. Seid barmherzig. Ja, was ist barmherzig? Könnte man das anders sagen? Gnädig, ja, ist ein anderes Wort, aber es ist verwandt. Mitfühlend, jawohl. Vergebend. Hilfsbereit gehört sicher auch dazu. Was meint ihr, wenn ich würde sagen, das Herz voll verbarmen? Barmherzig. Da sind wir auch noch relativ näher. Genau. Oder man könnte auch sagen, warmherzig, das wäre nur ein Buchstaben anders. Aber das ist wieder ein Bild. Genau. Was ist denn das Gegenteil von barmherzig? Was wäre das Gegenteil? Hartherzig, genau. Egoistisch auch. Wie? Richtend, verurteilend, ja. Genau, ich glaube, da sind wir näher dabei. Ich tue es immer gut, wenn wir das Gegenteil schauen. Gibt es manchmal einen guten Kontrast, wo man etwas noch besser kann einordnen kann. Es gibt ja Barmherzigkeit, also barmherzig sein. Und auf der anderen Seite gibt es auch Mitgefühl, Mitleid. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen barmherzig sein und Mitleid haben? Das ist nicht ganz das Gleiche. Mitleid, Mitgefühl ist eine Art des Gefühl. Und barmherzig sein ist mehr wieder ein Gefühl. Man kann nicht einfach sich barmherzig fühlen, sondern es geht weiter. Ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir haben hier das Bild, wo vielleicht ist es so gewesen, der eine, der unter die Räuber geraten ist, wo da der arme Kerl zusammengeschlagen und ausgeraubt worden ist. Dann haben wir da den Priester und den Levit, wo vorbeigehen und den Samariter. Ja, der Priester und der Levit, die haben vielleicht furchtbar Verbarmen gehabt mit dem armen Kerl. Das kann man schon, oder? Man kann schauen und sagen, leck, ist das ein armer Kerl. Einmal hat es den jetzt wüsst verwischt. Hoffentlich hilft dem jemand. Das ist irgendwie ja auch Mitleid. Der hat wirklich furchtbar Mitleid mit ihm, aber er ist nicht barmherzig. Barmherzig ist der andere, der ihm hilft, der etwas macht, der seine Wunden verbindet und ihn nachher aufs Tier auflädt und in die Herberge bringt. Barmherzig ist immer ein Handeln, eine Tat. Und wenn wir jetzt unseren Bibeltext anschauen, dann hat die Barmherzigkeit einen hohen Maßstab. Wie sollen wir barmherzig sein? Wie der Vater. Wie euer Vater barmherzig ist. Und ich denke, Jesus hat den Vater im Himmel gemeint. Wahrscheinlich nicht den lieblichen Vater. Ich bin sicher, dass er den Vater im Himmel gemeint hat. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich habe noch ein anderes Bild gefunden. Es gibt ja ganz viele Künstler, die irgendwie das Wort, das den Vers versuchen, mit einem Bild künstlerisch darzustellen. Und da habe ich eins gefunden. Seht ihr, was da angetönt ist? Es ist nur so ganz mit Strichli. Wie? Ein Herz hat es dort. Und was ist noch? Was könnte das noch sein? Genau. Der verlorene Sohn, wo zurückkommt im Arm vom Vater. Es ist so angetönt, oder? Ich glaube, dass das wirklich so gemeint ist. Und wenn man das Gleichnis anschaut, dass die Geschichte hat ja Jesus bewusst erzählt, um uns den Charakter von Gott, dem Vater, näher zu bringen, wie Gott wirklich ist. Da sind zwei Söhne. Der eine dient dem Vater treu und der andere, ja, und ist ja, so halbwegs zufrieden. Auf jeden Fall ja, ist er einfach fleissig und hilft. Und dem anderen stinkt es und der weiß alles besser. Und er sagt, lass mich gehen, ich will das Erbe haben. Und haut ab, der Vater lässt ihn gehen, gibt ihm das. Und er fällt ja grausam auf die Nase. Die Geschichte kennen sicher die meisten von uns. Und er kommt wirklich, er geht im wahrsten Sinne zur Sau. Wenn er dann bei den Schweinen ist und Hunger hat, dann kommt er schon ein bisschen auf die Welt und kommt zur Besinnung und geht zurück. Und er geht zurück zum Vater. Er bekennt auch, was alles gelaufen ist. Und der Vater nimmt ihn an. Geht ihm entgegen, nimmt ihn an, wie er ist. Und da zeigt Jesus die Barmherzigkeit vom Vater. Ja, kann man jetzt sagen, Gott nimmt alle an. Gott nimmt alle Menschen an. Stimmt das? Nein. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, gell? Solange der Junge in der Welt war und sein Leben genossen hat und auch noch bei der Schweiz war und gelitten hat, der Vater hätte ihn dort nicht annehmen können. Er hätte ihn erst annehmen, als er zurückgekommen ist. Und er ist ja nicht so zurückgekommen, das hätte ja auch sein können. Stell dir vor, wenn er so zurückgekommen wäre und gesagt hätte, easy, Papa, ich bin wieder da, ist gut. Aber so ist er nicht zurückgekommen. Sondern er hat wirklich erkannt, dass er alles falsch gemacht hat, dass er alles verloren hat und dass er nicht mehr verdient hat, der Sohn vom Vater zu sein. Das hat er ja auch so ausgedrückt. Er kommt zurück und der Vater nimmt ihn an, egal was er alles versaut hat. Und er hat sich wahrscheinlich ziemlich viele Sünden aufgeladen. Einerseits hat er alles verjubelt, was ihm der Vater gegeben hat. Und andererseits hat er sich moralisch, so wie es beschrieben ist, auch ziemlich daneben benommen. Und der Vater vergibt und nimmt ihn an. Das ist die Barmherzigkeit von dem Vater. Der Vater geht auf ihn zu, er geht auf beide Brüder zu. Und da haben wir noch den älteren Bruder, der ist jetzt hier nicht auf dem Bildchen. Der ältere Bruder, der war eigentlich in seinem Herz unbarmherzig. Er hat gehört, dass der jüngere Bruder zurückkommt. Er hat gehört, dass der Vater sogar ein Fest macht und das gemästete Kalb schlachtet. Und anstatt sich darüber zu freuen, hat er sich grusig aufgeregt. Und hat nicht reinkommen. Und er hat gesagt, jetzt habe ich habe im Fall die ganze Zeit alles richtig gemacht. Ich habe geschafft und gekrampft und habe dir gedient und habe mir nie ein Fest geleistet. Und jetzt, wo der andere, das Luder zurückkommt, jetzt machst du ein Fest für den. Und er hat sich grusig aufgeregt. Ist ein bisschen typisch für den, der alles richtig macht. Die so Prinzipienmenschen sind, wo so ganz genau alles richtig machen, ich glaube, die neigen immer ein bisschen zur Unbarmherzigkeit. Wir haben nochmal ein anderes Beispiel. Das sind Gesetzeslehrer gsi. Das ist jetzt einfach ein Bild, das das so ein bisschen darstellt. Die schleppen eine Frau her, die auf frischer Tat vom Ehebruch verwünscht worden ist und steht, sie haben sie in die Mitte gestellt. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, also zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Für die ist klar gewesen, die Frau hat einen Fehler gemacht, und das muss bestraft sein. Ja, Gott hat ein Gesetz gegeben. Gott hat tatsächlich ein Gesetz gegeben, wo er Menschen schützt. Das Gesetz ist da, damit nicht Missbrauch passiert, einfach ungestraft. Damit nicht einfach Menschen die anderen Menschen verletzen und in die Ehe einbrechen oder sonst irgendwo Menschen verletzen. Gott hat das Gesetz gegeben, um uns Menschen zu schützen, dass so Sachen nicht passieren können und nicht passieren sollten. Natürlich, wenn es passiert, dann muss Gott Menschen auch sanktionieren, muss sie bestrafen, muss es auch anwenden. Der Unbarmherzige wendet das Gesetz hart an, wendet das Gesetz an gegen den Schuldigen. Und spannend ist, dass sie Jesus fragen. Die haben irgendwie geahnt, der Jesus, das könnte sein, dass jetzt der die Frau will schützen und retten. Irgendwie haben sie haben nämlich gewusst, er hat an einer anderen Stelle gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Und irgendwie, das hat zwar Jesus erst später gesagt, aber erstaunlicherweise haben die etwas von dem gespürt, der Jesus ist anders. Wenn wir dem die Geschichte bringen, dann der wird sicher die Frau schonen. Und jetzt haben sie wollen wissen, ob echt Jesus Gesetz übertretet, um die Frau zu schonen, oder ob er auch einverstanden ist, um die zu steinigen. Ich finde das ganz ein spannender Punkt, wie die den Charakter von Jesus irgendwie aber schon kennt haben und gewusst haben, wie Jesus ist. Ja, und für Jesus ist das eine ungeheure Prüfung gewesen. Er liebt Gott, er liebt seinen Vater, er liebt sein Wort, weil all die Worte, die Gott gegeben hat, auch all die Regeln, die sind gut, die sind einem Menschen zum Heil geschenkt. Und Jesus liebt die Regeln. Und er hat keine von denen übertreten. Auf der anderen Seite liebt Jesus Menschen, gerade auch abgestürzte Menschen, die reuig sind. Und was soll er jetzt machen? Das ist wirklich ein mega Dilemma. Jesus wendet das Gesetz an. Aber er wendet das Gesetz an zugunsten von dieser Frau, die gestürzt ist, die Ehebruch gemacht hat. Das war offenbar so gewesen. Es war so gewesen, dass es im Gesetz zwei Zeugen gebraucht hat. Wenn zwei Zeugen etwas können bezeugen, dann ist ein Mensch verurteilt worden. Nur wenn einer das gesehen hat, hat im Alten Testament niemand verurteilt werden. Es hat immer zwei gebraucht. Zwei Zeugen. Und Jesus hat dann ja, jetzt muss ich gerade schauen, ob das da. Jetzt ist etwas gekommen, ja. Genau. Ja, die Leute haben da ihre Steine schon in der Hand gehabt und Jesus tut ihnen einen Spiegel vorsetzen. Der bekannte Satz kommt da, jawohl. Wer unter euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann hat er ins Sand hineingeschrieben. Es steht nicht, was er geschrieben hat. Aber die haben wahrscheinlich sehr wohl verstanden, was er gesagt hat. Und spannend war, dass die Leute, die so sicher waren, das ist Unrecht und das muss bestraft werden, plötzlich haben alle gemerkt, hey, ich habe ja auch Dreck am Stecken. Und ein und der andere ist davon geschonet. Und ist gegangen, zuerst die Älteren und nachher die Jüngeren. Ihr seht, wie es dort hinten davon schaut. Und das Bild hat mir irgendwie auch gefallen, wie Jesus dieser Frau die Hand entgegengestreckt. Und wo er zu ihr sagt, wo sind deine Ankläger? Ist niemand da, der dich verurteilt? Und sie sagt, nein, niemand, ist niemand mehr da. Und dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus hat das Gesetz nicht übertreten. Es war kein Ankläger mehr da gewesen. Und jetzt hat er Gnade walten lassen, ohne Gottes Gesetz zu übertreten. Es ist sehr, sehr schlau und weise von Jesus. Da merken wir seine Art. Er versucht um jeden Preis, oder fast um jeden Preis, Menschen, auch Menschen, die Fehler gemacht haben, zu retten und nicht zu verurteilen. Und trotzdem ist es ihm wichtig, Gottes Gesetz ernst zu nehmen. Und jetzt sagt er nochmal einen Satz, der auch sehr stark ist. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist der Inbegriff von der Barmherzigkeit. Jesus stellt, also er sucht den Weg von der Gnade. Er richtet den gebrochenen Mensch auf. Aber er richtet nicht nur den gebrochenen Mensch auf, sondern er richtet auch wieder die guten Regeln von Gott auf. Das ist Barmherzigkeit. Dass er dieser Frau sagt, lass ich traue dir zu, dass es du jetzt besser machst. Er sagt nicht einfach, ja nun, ist jetzt einfach passiert, machen wir weiter so, sondern er richtet auch wieder das, nicht nur den Mensch auf, sondern auch die Regeln. Barmherzigkeit heisst nicht, beide Augen zudrücken. Barmherzigkeit ist auch nicht unbedingt Allerweltstoleranz, wo einfach alles gut geheissen wird, sondern Barmherzigkeit nimmt den Menschen ernst und nimmt Gottes Regeln ernst. Das war immer wieder eine Herausforderung in meiner Geschichte. Ich habe vor allem in der Churerzeit, also die Beispiele, die ich hier bringe, ist nichts vom Oberland, das ist alles noch von den ersten 25 Jahren von meinem Dienst. In Chur haben wir ja ein Wohnheim für Männer. Und das sind alles Männer gewesen, die irgendwelche Probleme hatten. Wegen etwas haben sie im Wohnheim wohnen. Die einen hatten ein Alkoholproblem, die anderen haben irgendwie psychisch gewisse Probleme gehabt oder sind einfach geistig ein Stück weit zurückgeblieben gewesen. Das ist manchmal sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Die einen suchtgefördert und was ist das manchmal für ein Zeug gewesen mit diesen Typen, wenn sie wieder irgendwie auf Kurve sind und wieder sich volllaufen lassen haben. Und dann hat man wieder müssen von vorne anfangen. Manchmal hat man sich genervt und manchmal hat es auch Geduld gebraucht. Aber das sind Menschen mit einer furchtbaren Geschichte gewesen. Und gerade diese Menschen haben nicht Verurteilung gebraucht, sondern sie haben Barmherzigkeit gebraucht. Sie haben es gebraucht, dass jemand sie ernst nimmt und ihnen wieder hilft auf den Weg. Und Menge hat eigentlich den Weg gefunden. Oder ich denke an einen anderen, das ist auch ein sehr spezieller Typ. Mittlerweile ist er gestorben und ich glaube, er ist beim Herrn. Ah, oh, sehr ein spezieller Mensch. Er hat plötzlich ist rausgekommen, er hat geklaut im Buchladen. Irgendwie haben sie das ziemlich sicher vermutet. Da sind wir zu zweit ihn besuchen im Zimmer und haben gesagt, ob wir dürfen mal ein bisschen im Zimmer rumschauen. Und haben ihn konfrontiert und er hat das abgestritten bis an den Bach runter. Da haben wir gesagt, ob wir dürfen den Kasten anschauen, den Kasten aufmachen. So hat er, ja klar, ich habe nichts geklaut. Dann machen wir den Kasten auf, lauter CDs und Zeug. Genau gewusst, woher, oder? Und erst wo er den wirklich gar nicht mehr anders hätte können, hat das dann zugegeben, wo es so klar war. Und ich habe mich so genervt ab dem Typ. Warum kannst du es nicht von Anfang an zugeben? Ich habe mich nicht genervt, dass er geklaut hat. Es gibt so ein Suchtverhalten. Ich habe mich genervt, dass er es so lange vertuscht hat. Und im Moment habe ich schon ein bisschen ausgerufen. Und gleich solche Menschen brauchen Verbarmen, brauchen Barmherzigkeit. Und wir konnten ihm wieder auf die Beine helfen. Und es ist wieder gut gekommen. Was habe ich schon alles für Probleme mitgekriegt? Wenn ich all die Männer, die mit Pornografie Probleme haben, die würden wahrscheinlich eine Reihe fühlen da. Ein riesen Problem. Oder wenn ich würde ich aufzählen, ja, und wie gut ist es, wenn jemand endlich kann bekennen kann, dass er Probleme hat. Ach, wie lange vertuschen die Leute das, verstecken es, bis es nicht mehr geht. Und irgendwann fängt man es dann an bekennen und dann kann man anfangen, Wege zu gehen. Manchmal ist das, wenn jemand schon jahrelang drin war, auch wieder ein jahrelanger Weg zum Rauskommen. Aber ich durfte viele erleben, wo wieder nach ein paar Jahren wieder den Kopf gerade auf dem Hals haben können heben, wo wieder heil geworden sind, wo wieder haben können stark werden. Es ist ein Kampf und es ist ein Weg mit vielen Abstürzen. Oder auch wenn ich all die Männer, sind halt hauptsächlich Männer, die sich mehr zu Männern zugezogen fühlen, wieder zu Frauen, oder wo sich so Kind her fühlen, wenn ich alle Männer, die ich in meiner Geschichte schon begleitet habe, würde ich da reinsetzen, würde das auch eine Reihe fühlen. Da kannst du jetzt verurteilen und sagen, pfui! Ja, das nützt wahnsinnig viel. Das nützt wahnsinnig viel. Sich voll drin auf Menschen einlassen, mit ihnen ein Stück Weg gehen, ihnen helfen, wie sie können erwachsen werden innerlich, wie sie können heil werden, wie sie können stark werden und wie sie können so leben, dass es Jesus eben gefällt und entspricht. Das haben es nicht alle geschafft. Aber es haben es einige geschafft. Das meiste waren geheiratete Männer, die Familie hatten. Aber insgeheim haben sie sich mehr zu Männern oder zu Kindern zugezogen gefühlt. Die kannst du jetzt einfach verurteilen. Aber das bringt niemand einen Millimeter weiter. Aber wenn man Menschen kann wirklich barmherzig begegnen und mit ihnen kann ein Stück Weg gehen und ihnen zeigen, wie Jesus ist, und wenn man kann Geschichte mit ihnen anschauen und vielleicht traumatische Erfahrungen verarbeiten, dann kann so viel heil werden. Ich rede nur von der weiten Vergangenheit. Aber es ist schön, dürfen zu erleben, dass Jesus noch heute Menschen auf die Beine stellt. Und Jesus stellt eben nicht nur Menschen auf die Beine, sondern er stellt auch wieder seine guten Regeln auf die Beine. Das ist wahr. Menschen, die selber alles im Griff haben, die selber super Prinzipien haben und willensstark sind und mit ihrem Willen alles fertig bringen, die können das nicht begreifen. Die sind meistens nur verurteilend, empört, bezeichnen andere als labil oder als weiß nicht was und haben eine Haltung von Verachtung und Verurteilung. Und schau, das hat schon Jesus einen unheimlichen Kampf gehabt mit den Typen, die dort unter Vorschuhen sind. Wo der Matthäus sich bekehrt hat, der Zöllner, hat Jesus ja ein Fest gemacht, oder er hat das Fest gemacht und Jesus war dabei gewesen, und es sind viele Leute in diesem Fest gewesen. Das hat den religiösen Führer überhaupt nicht gepasst. Und haben ihm vorgeworfen, er ist ein Freund von Zöllner und Sünder und mit denen hat er Gemeinschaft. Und Jesus hat gesagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Hosea 6,6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Oder in Matthäus 12. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Jesus hat an zwei Stellen hat er das zitiert. Oder an einer anderen Stelle, Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Das ist das Herz von Jesus. Das Herz von Jesus, wo voller Barmherzigkeit ist. Wo gekommen ist, zum Abgestürzten wieder auf die Beine stellen. Zum Menschen aufrichten und Gottes gute Regeln wieder aufrichten. Ich muss euch bekennen, das ist etwas vom Schwersten in meinem Dienst. Der Umgang mit den Menschen, die so alles im Griff haben. Die so unbarmherzig sind gegenüber anderen. Meistens willensstarke Leute, die alles richtig machen. Wo andere in ein Schema hineindrücken. Wo mit Druck und Ermahnung versuchen, alle auf den Weg zu bringen. Und schlussendlich gibt es nur Verhärtung. Fromme Menschen können so unbarmherzig sein. Aber Gemeinde muss ein Ort sein von Barmherzigkeit. Nicht ein Ort von Allerweltstoleranz, um alles toleriert, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ein Ort von Barmherzigkeit, wo auch Menschen, die schwach sind, die nicht alles im Griff haben, dürfen ehrlich sein, dürfen sich öffnen, dürfen bekennen, dürfen heil werden. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig werde wie Jesus. Barmherzig werde wie der Vater. Ich wünsche mir, dass wir ein Jahr erleben können, ein Jahr von Barmherzigkeit, wo Menschen, die gestürzt sind, können aufstehen und wieder können fröhlich ihren Weg weitergehen. Heil, mit Vergebung, mit innerer Heilung. Und da sind wir gefordert. Wir sind gefordert, aus einem Schema ausbrechen. Wir sind gefordert, barmherzig sein, gnädig sein, hören und helfen. Amen. Danke dir, Jesus, hast du uns die Barmherzigkeit so eindrücklich vorgelebt. Du hast so viele Menschen, gerade auch abgestürzte Menschen, wieder auf die Beine gestellt. Hast sie geheilt und hast dafür gesorgt, dass sie weitergehen können und dass sie so leben können, wie es wirklich Gott gefällt und wie es den Regeln entspricht. Danke hast du uns das vorgelebt. Hilf du uns, schenk du uns ein Herz voller Barmherzigkeit. Ein Herz, das Verständnis hat. Und wo auch Menschen, die vielleicht das Leben nicht so im Griff haben, kann ernst nehmen und ihnen kann zurechthelfen. Danke dafür. Amen.